Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Weitere Informationen zu unserem Podcast-Angebot finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.
Credit Suisse, die andere Schweizer Grossbank, schreibt in den ersten drei Monaten des Jahres 5 Milliarden ab und kommt auf einen Quartalsverlust von 2 Milliarden Franken. Einen Quartalsgewinn von 1 Milliarde meldet ABB. Der Umsatz des Technologiekonzerns steigt auf fast 8 Milliarden. Dann Abstimmungsempfehlungen zum 1. Juni. Der Bundesrat legt seine Argumente gegen die Einbürgerungsinitiative der SVP dar und die kantonalen Finanzdirektoren die ihren gegen den Gesundheitsartikel. Und Karl der Kühne war tatsächlich kühn, aber auch arbeitswütig, dazu sparsam und prunksüchtig zugleich. Der Burgunderherzog und sein fatales Zusammentreffen mit den Eidgenossen ist Ausstellungsthema im Historischen Museum Bern und Stoff fürs Tagesgespräch. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Herbert Ming.
Die Krise an den weltweiten Hypothekar- und Finanzmärkten trifft die Credit Suisse härter als befürchtet. Die zweite Schweizer Grossbank muss im ersten Quartal 5,3 Milliarden Franken abschreiben. Daraus resultiert ein Reinverlust für die ersten drei Monate von 2,1 Milliarden Franken. Charles Lieper berichtet.
Schlichtweg enttäuschend, so war die Reaktion bei den Analysten der Bankenbranche. Kaum Reaktionen bei den Börsenhändlern nach einem halben Handelstag. Klar unbefriedigend, da ist die Reaktion von Credit Suisse-Chef Brady Dugan beim Blick auf die tiefroten Zahlen seiner Bank. Ein Loch in die Kasse hat in erster Linie das Investmentbanking gerissen. Dieser Bereich der Credit Suisse hat fast 3,5 Milliarden Franken Verlust eingefahren im ersten Quartal. Die Gründe hierfür sind auch bei der Credit Suisse bei den faulen Krediten im US-Hypothekenmarkt zu suchen. Insgesamt schreibt die Bank 5,3 Milliarden Franken ab. Damit seien die Risiken nun deutlich reduziert worden, lässt die Credit Suisse verlauten. Seit Beginn der Finanzmarktkrise summieren sich die Abschreiber bei der Credit Suisse nun auf rund 10 Milliarden Franken. Nach wie vor ist sie damit deutlich weniger stark betroffen als die UBS.
Der schweizerisch-schwedische Technologiekonzern ABB hat in den ersten drei Monaten dieses Jahres einen Reingewinn von 1 Milliarde Dollar gemacht. Das ist gemäß ABB gegenüber der Vorjahresperiode ein Plus von 87%. Vielerorts würden die Strominfrastrukturen verbessert und auch die Energieeffizienz, hieß es zur Begründung. Der Umsatz von ABB stieg um 29% auf fast 8 Milliarden Dollar. Der Bundesrat hat erneut seine Argumente gegen die Volksinitiative der SVP über das Einbürgerungsverfahren dargelegt. Die Initiative verlangt, dass jede einzelne Gemeinde selbst darüber entscheiden kann, welches politische Organ über Einbürgerungen bestimmen soll. Beschwerden gegen Negativentscheide werden ausgeschlossen. Justizministerin Wittmer-Schlumpf sagte, so würde die Qualität der Einbürgerungsentscheide nicht besser. Willkür und Diskriminierung müssten vermieden werden. Der Direktor des Bundesamtes für Migration erklärte, in der Schweiz werde vergleichsweise zurückhaltend eingebürgert. Die kantonalen Finanzdirektoren halten den neuen Verfassungsartikel zur Krankenversicherung für unnötig und unklar. Er sei nicht im Interesse der Patienten und Patientinnen. Sie empfehlen deshalb für die Abstimmung vom 1. Juni ein Nein. Die Finanzdirektoren stören sich daran, dass den Krankenkassen 8 Milliarden Franken an kantonalem Geld übertragen werden müssten. Öffentliche Mittel müssten jedoch demokratisch kontrolliert und gesteuert verwendet werden. Asbest- und Eternitabfälle aus dem Ausland dürfen nicht einfach so in der Schweiz deponiert werden. Dies hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden und damit dem Bundesamt für Umwelt Recht gegeben. Konkret ging es um 6.000 Tonnen Asbest- und Eternitabfälle aus Italien. Diese hätten in der Deponie Teuftal im bernischen Frauenkappelen gelagert werden sollen. Laut dem Bundesverwaltungsgericht ist dies aber nicht zulässig. Sowohl schweizerisches wie auch internationales Recht sehe vor, dass Abfälle, wenn möglichst, im Herkunftsland entsorgt werden müssten. Das Urteil kann noch ans Bundesgericht weitergezogen werden. Die Schweizerische Vereinigung der Markenspirituosen kritisiert das Alkoholverkaufsverbot zwischen 21 Uhr und 7 Uhr, welches der Bund vorschlägt. Zum Schutz der Jugendlichen müssten vielmehr die bestehenden Gesetze strikter angewendet werden. Die Vereinigung weist gleichzeitig auf das Resultat einer Eigenstudie hin. Der Anteil des Alkohols, der in der Schweiz von Jugendlichen zwischen 18 und 24 konsumiert werde, sei mit 11% relativ gering. Die Zahl der Todesopfer nach schweren Gefechten in Sri Lanka ist von der Armee nach oben korrigiert worden. Bei den Kämpfen zwischen Armee und Rebellen im Norden der Insel seien mindestens 100 Rebellen und mehr als 40 Soldaten getötet worden, sagte ein Militärsprecher. Über 30 Soldaten würden seit den 11-stündigen Gefechten mit den Rebellen von Tamil Eelam noch vermisst. Außerdem seien etwa 160 Soldaten und fast 200 Rebellen verletzt, teilt die Armee weiter mit. Gestern noch wurde von insgesamt 90 Toten gesprochen. Bei den Gefechten im Norden Sri Lankas handelte es sich um die heftigsten seit Anfang Jahr und seit der definitiven Aufkündigung des Waffenstillstandsabkommens seitens der Regierung. Beobachter werten die Gefechte als ernsten Rückschlag für das Ziel der Regierung, bis Ende Jahr die Rebellen zu besiegen. Die UNO warnt vor einer dramatischen Verschlechterung der Lebensumstände im Gazastreifen, dies weil nicht mehr genügend Treibstoff vorhanden sei. So müssten Nahrungsmittellieferungen für rund 650.000 palästinensische Flüchtlinge eingestellt werden. Israel wehrte sich gegen die Vorwürfe und sagte, die radikal-islamische Hamas fabriziere absichtlich eine Treibstoffkrise. In Italien gibt Gianfranco Fini die Führung der rechten Regierungspartei Alleanza Nazionale ab. Nachfolger des prominenten Rechtspolitikers wird dessen bisheriger Stellvertreter Ignazio La Russa. Der Ex-Faschist Fini wird am nächsten Dienstag voraussichtlich zum Präsidenten der Grossen Parlamentskammer gewählt. Zudem ist vorgesehen, dass die Alleanza Nazionale im Herbst mit Berlusconis Partei Popolo della Libertà fusionieren wird.
Schweizer Weltunternehmen sorgen heute für Licht und Schatten, demonstrieren Stärke, müssen Schwächen eingestehen. Konkret, bei der Credit Suisse ist der Sumpf tiefer als befürchtet und erwartet und ABB, der Technologiekonzern, steht auf felsenfestem Grund und strotzt vor Kraft. Und weiter, SVP-Bundesrätin Wittmer Schlumpf vertritt das Nein des Bundesrats zur SVP-Einbürgerungsinitiative. Ausgerechnet. Nepal wird wohl bald kein Königreich mehr sein, sondern eine Republik, eine arme. In Australien war der olympische Fackellauf für einmal von einer großen pro-chinesischen Kundgebung begleitet. Und Karl der Kühne war doch jener böse Tyrann, den die braven Eidgenossen vor alter Zeit gebodigt haben. Das Historische Museum Bern zeigt, dass die Geschichte in Wahrheit komplizierter ist und der Burgunder Herzog eine faszinierende Persönlichkeit. Ein Rundgang mit dem Museumsdirektor im Tagesgespräch um 13 Uhr. Nicht nur die UBS, auch die CS steckt also viel tiefer in der Kreditkrise als bisher angenommen. Noch einmal mehr als 5 Milliarden abgeschrieben, ein Verlust von mehr als 2 Milliarden im ersten Quartal, da braucht's Erklärungen. Urs Sigrist hat den CS-Chefs bei ihrem Versuch, das schlechte Ergebnis zu erläutern, zugehört.
Die Kreditkrise hat das Vokabular der Bankmanager radikal verändert. Statt «best ever», also das beste je erzielte Resultat, heißt es nun «ungenügend» oder meist noch verstärkt «klar ungenügend». Ein Vokabular, das auch der CS-Chef Brady Dugan benutzte für den Milliardenabschreiber seiner Bank für die Credit Suisse-Zahlen des ersten Quartals. Dieses klar ungenügende Resultat kommt wegen der Kreditkrise nicht überraschend, aber es ist überraschend schlecht. Es kommt aus dem Investmentbanking, doch anders als bei der UBS, nicht vor allem aus den US-Subprime-Ramsch-Hypotheken, sondern vor allem aus den Unternehmensfinanzierungen und aus den Geschäftshypotheken. Da hat die CS ihre Risiken und Verpflichtungen und da gibt es auch für die CS, für den CS-Finanzchef Renato Fassbind, ein Ziel: raus aus den Risiken.
We continue to actively manage down our positions.
Diese Positionen, etwa die bei den Unternehmensfinanzierungen, wurden von einst 60 Milliarden Franken auf 20 Milliarden reduziert, bei den Geschäftshypotheken von 35 auf ebenfalls noch 20 Milliarden. Diese Reduktionen sind aber auch für die CS nicht ohne Abschreiber möglich. Mehr als 5 Milliarden musste sie deshalb im Investmentbanking abschreiben. Verluste gab es auch im Asset Management, also im Bereich, der mit institutionellen Anlegern wie etwa Pensionskassen geschäftet. In all den Bereichen, die aber von der Kreditkrise nicht betroffen sind, ist der CS-Chef Brady Dugan zufrieden. Darf er das Vokabular wechseln von klar ungenügend auf gut.
Excluding the areas affected directly by the credit crisis, most of our businesses performed well.
Gut, das heißt vergleichbar mit den Resultaten im ersten Quartal vor einem Jahr, als die Kreditkrise noch weit weg war. Gut, das heißt auch Wachstum, das die CS im Private Banking sieht, mit Neugeldern von 17 Milliarden, mit mehr als 100 neuen Anlageberatern, die allein im ersten Quartal vor allem in Asien und in Europa angestellt wurden. Das gleicht die Abgänge und den Stellenabbau im Investmentbanking nicht aus, das macht den Milliardenabschreiber der CS nicht kleiner, aber es zeigt, dass die Kreditkrise, wie auch bei der UBS, nur einen Teil der Bank trifft, den dafür hart, jetzt auch bei der Credit Suisse.
Und hart heißt, nach der UBS muss nun auch die zweitgrößte Schweizer Bank die Abschreibe verdoppeln. Wenn man diese Zahlen hört, Urs Sigrist, muss man sagen, dass auch bei der CS mehr ab ist als der Lack.
Jawohl, das würde ich schon klar so sagen, denn wir haben die Feuerprobe bestanden, rühmte sich der CS-Chef Brady Dugan noch Mitte Februar. Mr. Cool wurde er damals genannt und er giftelte sogar Richtung Konkurrenz, dass die eine Flucht zur Qualität betreibe. Dann kamen die Betrugsfälle innerhalb der Credit Suisse, weitere Milliardenabschreiber, die Gewinnwarnung, nun die neuesten Milliardenabschreiber, also der Lack ist da mehr als ab.
Und wie steht denn nun die CS da im Vergleich zur Konkurrenz zu UBS?
Also da steht die CS schon noch klar besser da, denke ich. Statt 40 Milliarden abschreiben wie bei der UBS sind es bei der CS nun insgesamt 10 Milliarden. Die UBS musste auch schon zweimal zusätzliches Eigenkapital von 28 Milliarden Franken aufnehmen, also diese zwei Kapitalspritzen. Die CS muss auch nach diesen neuen Verlusten die Eigenmittel nicht erhöhen, also keine Kapitalspritze. Ihre Eigenmittelquote, das ist so die Sicherheitsquote der Bank, die liegt bei immer noch fast 10%. Das ist leicht unter dem, was die CS eigentlich möchte, aber auch für die Eidgenössische Bankenkommission immer noch solide. Die CS, ganz im Gegensatz zur UBS, bewältigt die Krise also bis jetzt aus eigener Kraft, steht klar besser da.
Und im internationalen Vergleich sind die Schweizer Banker die dümmsten oder weniger salopp. Waren sie die risikofreudigsten oder unvorsichtigsten?
Ja, das muss man schon so sagen. Diese Verluste spiegeln klar die Risiken, die die beiden Banken eingegangen sind. Nun ist aber die CS, ja, wir haben es auch im Beitrag schon gehört, radikal aus diesen Risiken rausgegangen. Sie hat massiv ausgeräumt, tabula rasa fast gemacht. Also diese Flucht, über die Brady Dugan noch spöttelte, vielleicht auch in einem gewissen Maße selbst betrieben. In den Subprime-Papieren, also eben diesen Ramsch-Hypotheken, ist die CS nun fast gar nicht mehr engagiert. Die UBS hat da noch 30 Milliarden drin. Also die Risiken sind da noch sehr unterschiedlich verteilt. Man kann sagen, die CS hat nun in diesen Risiken deutlich aufgeholt. Die CS hat praktisch zur UBS aufgeschlossen. Nein, jetzt, das ist falsch, jetzt habe ich mich vertan. Die CS steht sicher besser da als die UBS, aber sie hat jetzt mit diesen neuesten Abschreiben tüchtig aufgeholt. Die UBS liegt an der Spitze in Europa, die CS nun auf dem unrühmlichen dritten Platz in dieser Rangliste der Banken. Generell kann man sagen, je mehr Investmentbanking, desto höhere Abschreiber. Und da spielten die Schweizer Grossbanken eben in der obersten Liga mit und nun sind sie auch Spitze bei den Verlusten.
Aber wenn nun auch die Vorsichtige der CS so viel abschreiben muss, heißt das, die ganze Kreditkrise geht noch viel tiefer und weiter als bisher angenommen?
Ja, das zeigt das Resultat der CS schon sehr klar. Die Kreditkrise weitet sich in Wellen aus. Die dritte Welle, die hat im März die Märkte getroffen und über die wird nun in diesen Quartalszahlen und mit diesen neuesten Abschreiben abgerechnet. Und diese dritte Welle hat eben nicht mehr nur die Ramsch-Hypotheken getroffen, diese Subprime-Papiere, sondern auch Kredite und Geschäfte, die bis dahin als gesichert gegolten haben, eben beispielsweise die Geschäftshypotheken. Wenn sich nun diese Risiken ausweiten, müssen sie eben auch abgebaut werden. Und dieser Risikoabbau, der kostet Milliarden. Es waren also sehr teure Risiken, welche die beiden Schweizer Grossbanken fast allen voran, muss man sagen, eingegangen sind. Die Rechnung ist nicht aufgegangen. Das Risiko hat sich in diesem Fall für die beiden Schweizer Grossbanken nicht gelohnt.
Informationen und Einschätzungen von Urs Segrist. Der Technologiekonzern ABB steht unter Dauerstrom. Das Unternehmen präsentiert einmal mehr ein Glanzresultat und volle Auftragsbücher. Anzeichen einer Abkühlung sind weit und breit nicht in Sicht. Wirtschaftsredaktorin Dagmar Zumstein über das Erfolgsgeheimnis.
ABB strotzt vor Energie. Dass der Konzern in nur 3 Monaten mehr als 1 Milliarde Dollar Reingewinn erzielt, überrascht gar die Optimisten unter den Experten. 1 Milliarde, das sind fast doppelt so viel wie noch vor einem Jahr. Michel Demaret, Finanzchef und seit Februar interimistischer Konzernchef, ist dann auch sichtlich zufrieden.
The results show that ABB is in excellent health and has a balanced portfolio with very good prospects.
Das Resultat zeige, dass sich ABB in ausgezeichneter Verfassung befinde. Das Portfolio sei ausgeglichen und die Aussichten sehr gut. Geld verdient ABB schon seit Jahren dank dem weltweiten Strom- und Energiehunger. China, Indien oder Brasilien, der Konzern gewinnt Auftrag um Auftrag und rüstet Länder rund um den Globus mit kompletten Energiesystemen aus. Dabei kümmert sich ABB um den Auf- und Ausbau sowie den Unterhalt von Elektrizitätsnetzen. Zahlreiche Projekte hat ABB in China am Laufen, darunter auch die Stromproduktion des umstrittenen Drei-Schluchten-Staudamms in Zentralchina. Dort entsteht das größte Wasserkraftwerk der Welt. ABB muss dort auch dafür sorgen, dass der produzierte Strom verteilt wird, wie ABB-Sprecher Wolfram Eberhard erklärt.
Also beispielsweise entfernte Kraftwerke mit den Verbrauchern in den großen Metropolen entlang der Küste zu verbinden. Und das sind dann meistens große Infrastrukturaufträge, wo es darum geht, wirklich viele Millionen Menschen neu mit Strom zu versorgen.
Große Stromsysteme installieren ist aber nur ein Bereich. Ein zweiter Punkt sind die steigenden Stromkosten. Diese sorgen dann auch dafür, dass immer mehr Industrieunternehmen sehr genau hinschauen, inwiefern sie ihre Energiekosten mit neuen, modernen Technologien senken können. Dank der Tatsache also, dass sich andere den Kopf um immens hohe Energiepreise zerbrechen müssen, füllen sich bei ABB die Auftragsbücher. Der Auftragsbestand ist dann auch fast 50% höher als noch im Vorjahr. Also läuft alles wie geschmiert, kein Wackelkontakt weit und breit? Offenbar, denn nicht einmal der tiefe Dollarkurs und die hinkende US-Wirtschaft, die vielen Konzernen das Leben schwer machen, vermögen das kraftvolle ABB-Bild zu trüben. Nochmals Wolfram Eberhard.
Das Thema Dollar ist für uns ein relativ neutrales Thema, da wir etwa zur Hälfte im Dollarraum und zur Hälfte im Euroraum produzieren.
Ein Problem hat ABB allerdings, wenn auch ein Luxusproblem. Der Elektrokonzern hat randvolle Kassen. Satte 5,6 Milliarden Dollar warten auf ihren Einsatz. Doch der Konzern bleibe vorsichtig, sagt Wolfram Eberhard, Akquisitionen hätten nicht oberste Priorität.
Auf der anderen Seite ist es genauso wichtig, dass wir unser organisches Wachstum weiterhin mit großer Konzentration verfolgen, denn zurzeit wachsen wir deutlich zweistellig und da ist es auch sehr wichtig, die Konzentration sehr stark darauf zu richten, dass wir unsere Aufträge entsprechend abwickeln und das mit hoher Qualität tun.
Schlicht elektrisiert von dem glanzvollen Start ins Geschäftsjahr zeigen sich auch Analysten und Anleger. Die Reaktionen der Experten reichten von Fulminanz bis grandios. Der Kurs schnellte am Vormittag zeitweise um fast 10% in die Höhe.
Wer hierzulande eingebürgert wird und wer nicht, darüber sollen die Bürgerinnen und Bürger endgültig und ohne Begründung entscheiden können, fordert die Initiative der SVP, über die am 1. Juni abgestimmt wird. Am Morgen hat Justizministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf im Namen des Bundesrates die Einbürgerungsinitiative zur Ablehnung empfohlen. Dabei machte sie klar, dass sie die Initiative ihrer eigenen Partei auch aus persönlicher Überzeugung ablehnt. Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer.
Die Einbürgerungsinitiative hat es in sich. Während der frühere Justizminister Christoph Blocher inzwischen als SVP-Chefstratege diese Initiative propagiert, kämpft seine Nachfolgerin Evelyn Wittmer-Schlumpf gegen diese SVP-Einbürgerungsinitiative. Und zwar nicht allein, weil es sich für einen Bundesrat so gehört, sondern auch aus innerer Überzeugung, wie sie an der Medienkonferenz sagte.
Ich vertrete sie auch aus Überzeugung, weil es sachliche Gründe dafür gibt, dass man diese Initiative ablehnt. Es sind rechtsstaatliche Gründe, es sind sachliche Gründe, es sind auch Gründe des Föderalismus, die an sich gegen diese Initiative sprechen.
In der Einbürgerungsfrage in den Ausstand zu treten, so wie es vielleicht manche SVP-Anhänger erwartet hätten, das sei ihr nicht in den Sinn gekommen, erklärt Wittmer-Schlumpf.
Das kann man sicher dann machen, wenn ethische oder moralische Gründe dagegen sprechen, aber nicht, wenn es einfach darum geht, dass man eine unterschiedliche Haltung hat oder eine unterschiedliche Haltung im Namen des Bundesrats vertritt gegenüber dem, was eine Partei oder irgendeine einem nahestehende Gruppierung dann vertritt.
Die SVP auf jeden Fall vertritt die Position, dass allein die Gemeinden darüber entscheiden sollen, wie das Bürgerrecht erteilt wird. Eine Überprüfung durch eine andere Instanz soll ausgeschlossen werden. Ginge es also nach der SVP, braucht es auch keine Begründung mehr für eine Nichteinbürgerung, auch nicht bei einer allfälligen Urnenabstimmung. Für Wittmer-Schlumpf wäre dies inakzeptabel.
Da muss man immerhin noch die Möglichkeit haben, als Betroffener zu fragen, ja, warum ist denn das geschehen? Das ist eine Frage der Rechtsstaatlichkeit, auch des Anspruchs auf rechtliches Gehör. Das können Sie nicht sicherstellen bei einer Urnenabstimmung. Es kann auch das Umgekehrte passieren, dass die zuständige Kommission oder Behörde empfiehlt, nicht einzubürgern. Das ist bereits geschehen in unserem Land, nicht einzubürgern. Es wird trotzdem eingebürgert und es wird jemand eingebürgert, der die Voraussetzungen nicht erfüllt. Das ist ja nicht das, was die Initianten eigentlich möchten, und ich möchte das auch nicht.
In der Zentrale der SVP Schweiz hat man den Auftritt der Justizministerin genau beobachtet. Für Pressesprecher Alain Howard bestätigt der heutige Auftritt den Graben zwischen der Parteileitung und der SVP-Bundesrätin.
Sie hat an dieser Pressekonferenz die Position des Bundesrates aufgezeigt und hat dort auch gesagt, dass sie das auch selber so vertreten kann, und das zeigt einmal mehr, dass sie auch politisch größere Differenzen zu unserer Partei hat, als sie da teilweise zugibt.
Die Rolle, welche die Parteileitung Evelyn Wittmer-Schlumpf zugeteilt hat, bleibt also unveränderlich, gleich wie das Ausschlussverfahren, das am Laufen ist. Für Evelyn Wittmer-Schlumpf bedeutet dies im Gegenzug, dass sie sich jetzt auch nicht mehr in Zurückhaltung üben muss. Damit die SVP-Einbürgerungsinitiative keine Mehrheit findet, will sie auch Auftritte bestreiten.
Wir wissen noch nicht, wie wir das aufbauen wollen. Es ist ja im Moment noch etwas schwierig, weil noch nicht klar ist, wer sich ganz klar gegen die Initiative stellt. Also wer hier den Lead übernimmt, und wir werden schauen müssen, wo überhaupt Möglichkeiten bestehen, dann auch mitzuwirken an größeren Veranstaltungen.
Die Tage der nepalesischen Monarchie scheinen gezählt. Bei den ersten freien Parlamentswahlen im Himalaya-Staat gingen die ehemaligen maoistischen Untergrundrebellen als klare Sieger hervor. Die absolute Mehrheit haben sie zwar verpasst, aber zusammen mit der Kongresspartei und den Kommunisten würden sie die Dreiviertelmehrheit erreichen, die es für die angestrebte Verfassungsänderung braucht. Joe Shelbert.
Willkommen in einem neuen Nepal. So titelt heute die Nepali Times ihren Leitartikel. Darin wird das Wahlresultat als Belohnung für die Maoisten bezeichnet, die vor 2 Jahren den bewaffneten Kampf aufgegeben haben. Denn die Nepalesen hätten vor allem eines gewollt, das Ende der Gewalt. Für andere Beobachter ist der Triumph der Maoisten ein Denkzettel für die traditionellen Parteien, die die drängendsten Probleme des Landes nicht gelöst hätten. Die Partei der Royalisten spielt dann auch im neuen Übergangsparlament, das eine neue Verfassung ausarbeiten soll, praktisch keine Rolle mehr. Maoistenführer Prachanda lud die Kongresspartei, die sozialdemokratisch ausgerichteten Kommunisten und eine Reihe weiterer kleiner Parteien ein, sich an einer Koalition unter seiner Führung zu beteiligen. Die Kommunisten haben schon im Vorfeld Bereitschaft zur Zusammenarbeit signalisiert. Die bürgerlich ausgerichtete Kongresspartei will heute entscheiden. Zusammen würden diese drei Parteien die Dreiviertelmehrheit für Verfassungsänderungen erreichen und könnten so die Monarchie abschaffen und als ersten Akt des neuen Übergangsparlaments eine föderale Republik ausrufen. Darüber besteht eigentlich Konsens, unklar ist nur, was mit der Königsfamilie passiert. Hardliner unter den Maoisten wollen den König vertreiben. König Janendra selbst gab bekannt, dass er in Nepal bleiben möchte. Maoistenführer Prachanda erklärte dazu, wenn der König sich an die Gesetze halte, dürfe er bleiben. Wie auch immer, in ein paar Wochen wird die 240-jährige nepalesische Monarchie Geschichte sein. Andere Versprechen der Maoisten im Wahlkampf, mit denen sie vor allem bei der verarmten Landbevölkerung gepunktet haben, werden schwieriger umzusetzen sein. Eine Agrarreform, das Ende der Diskriminierung der Minderheitenvölker und der Kastenlosen oder der Aufbau einer Infrastruktur auf dem Land mit Spitälern, Schulen und Verkehrswegen. Doch dafür fehlt in Nepal, einem der ärmsten Länder der Welt, nicht nur schlicht das Geld, dagegen wehren sich auch Großgrundbesitzer und die städtischen Mittelschichten, die die Kongresspartei gewählt haben, auf deren Unterstützung die Maoisten aber angewiesen wären. Auch außenpolitisch gibt es Differenzen zwischen den nepalesischen Parteien. Die Maoisten möchten Nepals traditionelle Bindungen an Indien lockern, auch dessen Militärpräsenz im Land abbauen und sich dafür mehr China zuwenden. Für die Kongresspartei kommt dies angesichts der engen kulturellen und wirtschaftlichen Verflechtung Nepals mit Indien jedoch nicht in Frage.
Auf ihrem Hindernislauf nach Peking hat die olympische Fackel eine weitere Hürde genommen. Sie wurde durch Australiens Hauptstadt Canberra getragen und wider Erwarten verlief der Fackellauf ohne größere Zwischenfälle. Mit großem Aufwand gelang es der Polizei, zwei Demonstrantengruppen auseinanderzuhalten. Einer kleinen pro-tibetischen Gruppe stand dabei eine große pro-chinesische Masse gegenüber. Australien-Korrespondent Urs Welterlin.
Canberra stand unter der chinesischen Flagge. Ob auf den Brücken, ob am Seeufer oder vor dem Parlamentsgebäude, es war ein Meer von Rot. Die Flagge mit den gelben Sternen war überall. Man hatte fast den Eindruck, Mao sei von seinem Grab auferstanden und sei auf einem neuen, langen Marsch. Tausende, wenn nicht Zehntausende von Chinesen und Australiern chinesischer Abstammung waren in die Hauptstadt Australiens gekommen, um die olympische Flamme auf ihrem kurzen Besuch auf dem fünften Kontinent zu begleiten. Das zumindest war der offizielle Grund. Wer aber die Konfrontationen zwischen den Chinesen und den Protestierenden beobachtete, die sich für Tibet einsetzten, erhielt einen anderen Eindruck. Gerüchte, die chinesische Botschaft habe den Transport tausender linientreuer Chinesen nach Canberra mitorganisiert, schienen plötzlich Substanz zu haben. Zwar machte die Polizei nur 8 Festnahmen und außer Handgemengen gab es keine Zwischenfälle. Die Aggressivität aber, mit der junge und alte Chinesen die wenigen Menschenrechtsdemonstranten niederschrien, erschreckte viele unbeteiligte Zuschauer. »Ich bin schockiert«, sagte etwa Pina Collins, eine von wenigen nicht-chinesischen Zuschauerinnen entlang der Strecke zum Parlamentsgebäude. Wenn es die Absicht der Chinesen war, in Canberra die Sympathie der Australier zu gewinnen, der Versuch ist misslungen. Es ist geradezu sicher, dass die generell eher fremdenkritisch eingestellten australischen Medien von einem politischen Überfall sprechen werden, von einem ideologischen Angriff auf das, was den meisten fast heilig ist: Sport. Dabei wäre es für die rund 600.000 in Australien lebenden Chinesen gerade jetzt wichtig gewesen, sich dem Rest der Bevölkerung anzunähern. Denn immer mehr wächst die Sorge über den wachsenden Einfluss Chinas in der australischen Wirtschaft. China versucht, in der Bergbauindustrie des Kontinents immer stärker Fuß zu fassen, ob Eisenerz oder Kohle. Die chinesische Regierung kauft direkt und indirekt Beteiligungen an australischen Firmen, um sich so den Zugang zu wichtigen Bodenschätzen zu sichern. Das beunruhigt Australierinnen und Australier, denn viele sehen auch in einem China in modernem Gewand einen totalitären Staat. Der Fackellauf in Canberra dürfte diesen Eindruck eher verstärkt haben.
Gleich eins.